Herzlich willkommen hier zu den Mediennachrichten auf Radio Korax, der Sender, der Sie hier gestaltet zu hören, auch auf allen anderen möglichen freien Radiosendern, für die ja Medien genauso wie für uns immer ein Thema ist. Hier beschäftigen wir uns mit ziemlich allem, was diesen Begriff umfasst, sei das Netzpolitik, Medien, Diskurse, Medienkritik oder vielleicht auch ein paar Empfehlungen von Medien, die man sich angucken kann. Heute wollen wir hier gleich aktuell reingucken in das, was gerade passiert. Es ist Wahlkampf und es gibt sehr viele Dinge, die hier im Wahlkampf passieren oder auch um den leichter zu gestalten für die Leute, die sich entscheiden müssen. Es gibt viele Duelle zwischen Politiker und Politikerinnen, von denen wahrscheinlich schon viele in Medien besprochen wurden, aber wir wollen hier gleich mal ganz speziell auf einen Moment aus dem TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz gucken in den Mediennachrichten.
Frau Merkel, es wird ziemlich sicher, mit großer Sicherheit, eine Partei rechts von der CDU in den Bundestag einziehen. Ganz offenbar haben Sie Sorgen und Ängste vieler Wähler in Deutschland nicht ernst genug genommen. Übernehmen Sie dafür die Verantwortung?
Eine Frage ist das, die Klaus Strunz, einer der Journalisten, der die Fragen da gestellt hat, an Angela Merkel im TV-Duell gestellt hat. Die eigentliche Frage, die sich hier stellt, ist, wer Verantwortung dafür übernimmt, dass ein Journalist rechts von der CDU hier mitmoderiert. In 2 Wochen ist ja Bundestagswahl und wir werden momentan überschwemmt mit einem Angebot von mehr oder weniger aufschlussreichen Wahlentscheidungshilfen. Gerade liegt ein ganzer Block von PolitikerInnen-Duellen hinter uns und Interviews. So großen Nachrichtenwert haben die nun nicht immer, da Mensch am Ende meistens nicht viel mehr weiß als vorher und obendrein noch frustriert davon ist, wie viel wenig neuer Inhalt auf so viel Zeit verteilt wird. Man hört meistens, was man sowieso schon weiß über die Programme und alle können sich nochmal gegenseitig bestätigen. Ein bisschen so war das auch beim großen TV-Duell, dem Kanzlerinnen-Kanzler-Anwärter-Amtsduell. Da lief am Sonntag um 20.15 Uhr eine ganze Sendung dazu, moderiert von 4 verschiedenen Journalisten und Journalistinnen von verschiedenen Sendern. Wirklich erstaunlich fand ich dabei aber nicht die Aussagen von Merkel oder Schulz. Was ich mich gefragt habe, ist, wer ist eigentlich dieser Klaus Strunz, der da die Fragen stellt und was zur Hölle macht er da? Der Klaus Strunz, das war einer der 4 Interviewer und hat das Sat.1 repräsentiert. Hier zum Beispiel Martin Schulz vorgesagt zu haben, was die Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold und meinte, dass das ja jetzt nun nicht mehr stimmt, da wir wissen, dass viele dieser Geflüchteten überraschenderweise arm sind. Tatsächlich ging das Zitat von Martin Schulz aber im Original weiter, wo Martin Schulz ihn dann auch verbessert hatte. Das Gold oder das Wertvollere als Gold, von dem da gesprochen wurde, war der unbeirrbare Glaube an den Traum von Europa. Ein Traum, der uns irgendwann verloren gegangen ist. Strunz behauptete auch zum Beispiel, es gäbe 226.500 ausreisepflichtige Menschen, die hier eigentlich nichts mehr zu suchen hätten, nicht mehr sein dürften. Er fragte auch, wann diese Leute weg sind. Der größte Teil dieser Leute lebt allerdings nicht illegal in Deutschland, sondern hat eine Duldung zum Beispiel aufgrund von Krankheiten oder der Lage in den Herkunftsländern. Solche Unterstellungen und solche sehr, es klingt, rechtsmotivierten Aussagen tätigte da Klaus Strunz in diesem TV-Duell. Viele Fragen und Einwürfe, die Strunz hier macht, können nur als Hetze oder Rechtspopulismus gesehen werden. Was ihm vielleicht auch gar nicht so unrecht ist, schließlich stammt auch von ihm das Zitat.
Ich finde, Populismus ist das Viagra einer erschlafften Demokratie.
Klaus Strunz schafft gern mit seinen Aussagen Kontroversen und reibt mit Meinungen an. Er nennt das Klartextreden. Andere nennen Klaus Strunz eine Mischung aus AfD, CSU und einem besser wissenden Mittelstufenschüler. Der Mann, bei dem eine Position oder Mitgliedschaft in einer nationalkonservativen oder rechten Organisation vermutet werden könnte, ist aber tatsächlich beruflich gelernter Journalist. Strunz war stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt und ab Oktober 2000 war er auch einmal Chefredakteur der Bild am Sonntag, die er zum 1. August 2008 verließ. Von Oktober 2008 bis Mitte 2011 war Strunz Chefredakteur des Hamburger Abendsblattes. Er leitet auch bei Axel Springer den Bereich TV- und Videoproduktion. Heute ist Strunz vor allem bekannt für seine tagesaktuellen politischen Kommentare über das Weltgeschehen im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Das ist auch der Sender, den er in dem TV-Duell zwischen Schulz und Merkel repräsentiert hat. Und genau auf diesem Sender lief auch letzte Woche ein anderes PolitikerInnen-Duell zwischen der FDP, dem Bündnis 90, die Grünen, der Linken und der AfD. Der Name der Sendung war die 10 wichtigsten Fragen der Deutschen und hier durfte Klaus Strunz nicht nur mitmischen, wie beim TV-Duell, sondern hat die ganze Moderation der Sendung übernommen. Und hier wird umso deutlicher, dass Strunz Emotionen und Zuspitzungen wichtiger sind als Fakten und Zusammenhänge. Das Konzept der Sendung gestaltete sich so, dass verschiedene Menschen aus Deutschland repräsentiert werden sollten, zum Beispiel durch einen Polizisten, der sich bessere Arbeitsbedingungen und besseren Schutz wünscht, eine Krankenschwester, eine Überlebende und Miterlebende des Terroranschlags in Paris, die die Angst vor Terror repräsentieren sollte. Und genau die durften ihre Fragen den Politikerinnen und Politikern stellen, die dann 30 Sekunden hatten, um die zu beantworten. Klaus Strunz hat immer danach fröhlich mitdiskutiert und weitere Fragen gestellt. Das war schon fast witzig zu sehen, wie absolut unreflektiert, suggestiv und populistisch die Fragen da im Fernsehen PolitikerInnen gestellt werden. Aber vor allem war es erschreckend und auch irgendwie surreal, zum Beispiel, als er mit Katja Kipping so sprach.
Frau Kipping, Sie sind gegen jede Einschränkung des Asylrechts. Das kann man als Einladung an alle Menschen aus der ganzen Welt verstehen, doch ihr Glück in Deutschland zu suchen, vom Flüchtling bis zum Terroristen. Damit verlängern Sie doch das Problem, das Frau Merkel uns bereitet hat.
Es ist ja schon eine Aussage an sich und keine Frage, die hier Klaus Strunz formuliert und eine Aussage auch, die sich klar gegen eine Linkspolitik wendet. Vielleicht versteht er darunter provokative Fragen. Man könnte aber auch einfach sagen, das ist Rechtspopulismus. Bei manchen Fragen, die er stellt, wird es da schon eigentlich lächerlich.
Persönliche Frage, schnelle Antwort. Sie selber haben aber keinen Flüchtling bei sich aufgenommen. Warum?
Tatsächlich hat Katja Kipping Geflüchtete in einer Gastwohnung in ihrem Haus aufgenommen, aber allein diese Frage, die zeigt schon wieder das, was ihm oft unterstellt wird, dieses besserwissende Mittelstufenschüler-Denken und dieses absolut Unzusammenhängende mit irgendwelchen politischen Systemen, politischen Vorgängen, die da passieren. Aber nicht nur Kipping musste darunter leiden, wie Klaus Strunz da Fragen stellt. Alle Politikerinnen und Politiker, die er da interviewt hat in seiner Sat.1-Sendung, sind bei ihm nicht so gut weggekommen. Und Christian Lindner sah auch wirklich nicht erfreut aus, als er ihm solche Fragen stellte.
Ah, Christian Lindner, na wo Tinder läuft, ne?
Was meinen Sie?
Soll ich Ihnen erklären, was das ist? Ne?
Erzählen Sie mal von Ihren Erfahrungen.
Ja. Naja, ich glaube, da haben Sie mehr. Also.
Auf Tinder?
Nein, ich weiß nicht. Finden Sie es nicht komisch, wenn sich plötzlich mitten im Wahlkampf aufgrund von Äußerlichkeiten das so auf die Person zentriert?
Wenn Klaus Strunz das selber auch so merkwürdig finden würde, dass Christian Lindner da als Poster bei der FDP oft gilt, dann hätte ihn vielleicht selber nicht am Anfang der Sendung als solchen bezeichnet und nicht immer wiederholt Fragen darüber gestellt. Klaus Strunz, das ist ein Mann, der man vielleicht zumuten würde, im Bierzelt pathetische Reden zu schwingen. Aber niemand ist das, der gegenüber von PolitikerInnen oder der Öffentlichkeit die Interessen der Deutschen, wer auch immer genau diese Volksgruppe sein soll, vertreten kann. Es ist übrigens bezeichnend, dass bei den 10 wichtigsten Fragen der Deutschen, bei denen es auch um Zuwanderung ging, niemand anwesend war, der zugewandert ist und diese Position repräsentieren konnte. Und tatsächlich ist Klaus Strunz, denke ich, auch niemand, der als Wahlentscheidungshilfe in einem TV-Duell dienen kann oder da Frau Merkel und Herrn Schulz interviewen sollte mit so rechtsgerichteten Fragen, besonders wenn niemand der anderen Leute, die da mit interviewen, wirklich dagegen hält oder dagegen halten kann. Das ist das, wobei ich darauf gestoßen bin, als ich Klaus Strunz dann nochmal recherchiert habe, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass es so einen Menschen gibt, den ich noch nicht kenne und der dann tatsächlich in öffentlich-rechtlichen Medien sowas verzapft. Vielleicht, wenn man mehr über ihn auch lesen will oder was er sonst noch so verzapft hat, dann hat Übermedien da öfters mal zu ihm recherchiert und tatsächlich auch, damit man sich nicht das Frühstücksfernsehen mit ihm angucken muss, ein paar populistische Aussagen von ihm da zusammengeschnitten.
Behördenversagen, Totalschaden, Staatsversagen, Kontrollverlust, Schande, Schwachsinn, ein Skandal.
Wir sind doch in einer erschlafften Demokratie.
Statt laut und deutlich die Probleme zu benennen, drücken sich alle vor der unbequemen Wahrheit. Multikulti-Geschwurbel, Mainstream, Sonnenblumen, Multikultler. Und am Ende wählen sie dann aber wieder brav Mutti.
Viagra,
Allahu Akbar, Angst, Hass, Gefahr. Der böse Islam, gefährlich. Der terroristische Islam, Bedrohung. Angst vor dem Islam, das Leben ist doch so schön. Ist es nicht? Ich kann mich nicht erinnern.
Und um es mit den Worten von Klaus Strunz selbst zu sagen.
Ich kann mich nicht erinnern, von erwachsenen Menschen jemals solchen Schwachsinn gehört zu haben.
YouTuber interviewen einen Spitzenkandidat für das Amt des Kanzlers. Das Interview fand live auf YouTube statt. Vier YouTuber hatten Zeit für ein Einzelinterview mit dem Kanzlerkandidaten. Klingelt da etwas? Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nämlich nicht die Einzige, welche sich auf ein Interview mit den Internetstars von YouTube eingelassen hat. Drei Wochen nachdem Merkel zum Interview auf YouTube geladen wurde, wurde nun auch der Spitzenkandidat der SPD, Martin Schulz, zum Gespräch gebeten. Bei den YouTubern liest man auch ein paar bekannte Namen. Mr. Wissen to Go und It's Court's Law waren schon beim letzten Interview dabei. Marcel Skorpion und Nihan sind hingegen neu dabei und haben auch keine journalistische Vorerfahrung. Letztes Mal wurde zum Abschluss des Merkel-Interviews so durch die Blume hindurch angekündigt, dass auch andere Politiker zum Gespräch geladen werden. Denn die Aussage, wir haben das Format ja YouTuber-Fragen ... genannt, konnte man nicht viel anders verstehen. Genauso wie der Name blieb auch der Rest des Formats größtenteils gleich. Vier YouTuber haben jeweils 10 Minuten Zeit, um den Kanzlerkandidaten Fragen zu stellen. Auch die Themengebiete überschnitten sich mit denen vom letzten Interview und wurden durch kleine Videos eines unbeteiligten YouTubers eingeleitet. Der Videoersteller war dieses Mal Liv Lloyd, ein YouTuber, welcher vor einigen Jahren als erster YouTuber die Gelegenheit bekam, die Kanzlerin zu interviewen. Doch erntete er damals viel Kritik für das Interview, denn das Interview war nicht live und die Fragen musste er vorher absprechen. Dadurch blieben kritische Fragen aus und die Zuschauer waren enttäuscht. Doch bei den kurzen Einleitungsvideos konnte Liv Lloyd punkten. Mit seiner doch recht provokanten Vorgehensweise stimmte er die Interviewpartner gut darauf ein, über diskussionswürdige Themen zu sprechen.
Es gibt sogar noch ein weiteres Gesetz, das verhindert, dass der Bund den Ländern dauerhaft Geld für Bildung geben darf. Das sogenannte Kooperationsverbot. Das wiederum führt dazu, dass dringend benötigtes Geld, das den Ländern fehlt, aber vom Bund oftmals bereitgestellt werden könnte, weder in Schulen noch in Universitäten oder Hochschulen fließen darf. Schon mehrfach wurde versucht, mit Gesetzesentwürfen eine Änderung herbeizuführen. Bisher leider vergeblich. Aber ey, immerhin sind sich alle einig, dass der aktuelle Zustand schlecht ist. Wow, na davon haben wir ja alle was.
Letztes Mal war Nilam Farooq für die Videos zuständig und brachte sie eher nüchtern und erklärend drüber. Weniger distanziert und zurückhaltend war der Live-Chat beim YouTuber-Interview mit Merkel. Dieser war, wie es bei unmoderierten Livestreams leider üblich ist, voll von Hass und Beleidigung. Dass auch die Sendungsmacher dies bemerkt haben, merkt man daran, dass beim Schulz-Interview der Live-Chat deaktiviert war. Aber die Zuschauer wurden nicht ganz ausgeschlossen. Man konnte über Twitter Fragen stellen, welche von zwei Moderatoren ausgewählt wurden und zwischendurch an Martin Schulz gestellt wurden. Das war auch schon beim Merkel-Interview möglich und macht auch den Reiz der Sendung aus. Anders als bei Fernsehinterviews ist man live dabei und kann mitmachen. Welche Chancen das bietet, erklärte die Journalistin Ferda Attermann in einem Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.
Ich finde, die Umfragen, die gemacht werden, was die Leute beschäftigt, müssten auch bei uns Journalisten viel stärker berücksichtigt werden in den Fragen, die wir dann aufnehmen. Also das ist eigentlich, wir haben diesen Luxus, dass wir wahnsinnig viele Kommunikationskanäle haben, die super schnell sind und wir nicht erst einen Tag oder eine Woche warten müssen oder bis ein Brief eintrudelt. Und das können wir und müssen wir eigentlich nutzen.
Doch haben die YouTuber diese Chance auch genutzt? Bei den Fragen handelt es sich hauptsächlich um Fragen, welche sich mit politisch relevanten Themen beschäftigen. Bei der Fragenwahl haben die YouTuber sowohl ihre eigenen Interessen als auch Stimmen aus ihrer Community mit einbezogen. So stellte zum Beispiel die türkischstämmige Nihan Fragen zum Thema Integration oder Mars des Skorpion fragte zu der Digitalisierung und Technik. Ein Themenkomplex, welcher besonders für YouTuber relevant ist. Immerhin arbeiten sie im digitalen Sektor. Rundum sind die Themen breit gefächert und es sind auch viele Themen aus dem vorigen Interview wieder mit dabei. Dadurch lassen sich die Positionen von Schulz und Merkel relativ gut vergleichen. So sagt zum Beispiel Merkel zu Erdogan und EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.
Wir haben natürlich im Augenblick eine Situation, wo wir auch keine neuen Kapitel für die Beitrittsverhandlungen eröffnen. Wir haben die Beitrittshilfen auf ein Minimum zurückgeführt. Wir müssen natürlich auch immer daran denken, dass die Türkei nicht nur aus Herrn Erdogan und der Regierung besteht, sondern sie besteht aus fast 50% der Menschen, die zum Beispiel gegen das Referendum gestimmt haben. Und die haben an uns auch Erwartungen. Also wir können immer nur wieder bohren, hart sprechen, handeln, keine falschen Kompromisse eingehen.
Und im Gegensatz dazu sagt Martin Schulz zur Türkei.
Ich bin dem Herrn Erdogan, ich weiß nicht, wie oft begegnet, 20, 30 Mal. Ich
kenne ihn. Sind Sie Freunde?
Nein.
Okay, werden Sie wahrscheinlich auch nicht mehr?
Doch, ich respektiere ihn sehr. Das ist ein sehr interessanter Politiker, Herr Erdogan. Das ist aber ein Mann, der Leute akzeptiert, die die gleiche Sprache sprechen wie er. Und er ist ein Mann, der eine sehr harte Sprache spricht, der ziemlich tough ist. Und ich, mein Eindruck ist, in Ankara sitzt eine Regierung, die hat die Haltung, wir können durchaus Leute aus dem Verkehr ziehen, die wagen es nie, diesen Schritt zu machen, die Beitrittsverhandlungen abzubrechen. Und ihm jetzt zu signalisieren, doch, das würden wir eventuell tun, wenn du weiterhin so willkürlich handelst, wie du das machst. Das ist die Botschaft. Okay.
Hier fallen auch gleich die Unterschiede in der Argumentationsweise der beiden Kanzlerkandidaten auf. Wo Merkel möglichst wenig Angriffsfläche bieten möchte, versucht Schulz mit persönlichen Geschichten und Emotionen zu punkten. Und gerade letztere Vorgehensweise ist auf einer hauptsächlich als Unterhaltungsmedium genutzten Plattform gern gesehen. Denn YouTuber werben oft mit suggerierter Zuschauernähe und scheinbarer Authentizität. Da passt Martin Schulz mit seinen Geschichten aus seinem Leben recht gut rein.
Ich habe einen ganz engen Freund, der nach ganz vielen Jahren, der hat das nicht mehr ertragen. Das war ein Klassenkamerad von mir, türkischstämmig, der wohnte gar nicht weit von mir weg. Der sprach besser den Dialekt meiner Heimatstadt als ich selbst und wurde, weil er ziemlich dunkle Haare hatte und sehr braune Augen, überall sofort als Türke angesprochen, hat gesagt, er trage es nicht mehr, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich gehe in die Türkei, ich gehe zurück. Und dann war er in der Türkei und da war ein Deutschländer. Der war zwischen diesen beiden Welten, das war ganz schlimm für den und ich will Ihnen mal was sagen, für mich auch, ich habe da richtig mitgelitten, was tun?
Ein Ton, welchen Angela Merkel, welche sich unnahbar gibt, nicht einschlagen kann. Diese Zuschauernähe wird im YouTuber-Interview aber auch durch die Auswahl der YouTuber geschaffen. Denn hier sind die Fragesteller nicht ausgebuchte Profis, denn von den vier Fragestellern ist nur Mr. Wissen2Go als Journalist tätig. Man kann die YouTuber also durchaus als Laien bezeichnen. Und das ist auch gut so, meint die Journalistin Ferda Attermann.
Es wurden sofort Themen aus dem Alltag angesprochen. Ne? Wir hörten so Jobcenter, Diskriminierung von jungen Frauen, Lohngerechtigkeit, Anreize schaffen für Arbeit. Das sind meiner Meinung nach auch die genau die Themen, über die ich zumindest in diesem Wahlkampf mehr hören will, als über die Außenbeziehungen zur Türkei oder wie man es schafft, dieses riesige Thema Flucht und Asyl in der ganzen Welt und dann eben auch in Deutschland und Europa, wie man diese großen Themen löst, das ist super wichtig. Aber jetzt will ich erstmal hören, wie wird mein Alltag besser? Was könnt ihr mir bieten? Und darüber reden eben Laien offenbar viel eher als Politprofis, die irgendwie das große Ganze im Blick haben.
Aber wie gut haben sich denn die YouTuber denn nun als Laien wirklich geschlagen? Und wie hat Schulz darauf reagiert? Bei vielen Themen trumpft Schulz mit dem Argument auf, Deutschland habe genug Geld und könne daher durch Investitionen fast alle Probleme lösen. Zum Beispiel Mängel bei der Integration oder Bildung. Bei dem bei Jugendlichen besonders sehr diskutierten Thema Cannabis-Legalisierung zieht sich Schulz aus der Verantwortung, indem er von seinen eigenen vergangenen Alkoholproblemen erzählt oder Drogen im Allgemeinen gegenüber negativ eingestellt ist. Er sehe die Legalisierung aber als Gewissensfrage und möchte daher den Mitgliedern der SPD keine Entscheidung vorgeben, wenn es zu einer Abstimmung kommen würde. Das Thema Bildung speist Schulz damit ab, dass Bildung Ländersache ist, stellt aber eine bessere Zusammenarbeit derer in Aussicht, um die Bedingungen in den Schulen verschiedener Länder anzugleichen. Beim Thema Integration spricht Schulz sich klar gegen Fremdenhass aus und verlangt dies auch von anderen Politikern. Beim Thema Tierschutz gibt Schulz zu bedenken, dass Landwirtschaft EU-Sache ist. Soweit Schulz' Position. Aber was kann man denn nun vom Interview mit Schulz mitnehmen? Wer sich schon vorher mit Martin Schulz auseinandergesetzt hat, wird hier wohl nicht viel Neues erfahren. Man kann aber dem Interview zugutehalten, dass hier definitiv jüngere Zuschauer angesprochen wurden, als beim TV-Duell zwischen den beiden Spitzenkandidaten der Fall war. Außerdem konnte man beobachten, dass auch Laien-Interviewer eine neue Sicht auf die Dinge mitbringen können. Aber auch, dass Politiker das Medium YouTube ernst nehmen, auch wenn sie das erst kurz vor der Wahl zeigen. Wen das alles aber nicht interessiert, der kann wenigstens aufatmen, dass eine mysteriöse Straftat endlich aufgeklärt wurde.
Ich habe mal so mitten in einer durchzechten Nacht ein Paket Waschpulver ins Freibad geschüttet.
Wie sind Sie denn ins Freibad gekommen?
Ja, das erzähle ich jetzt nicht.
Sind Sie eingebrochen nachts?
Na, über den Zaun geklettert. So.
Okay.
Das Schlimmste war, da kam noch die Polizei.
Wurden Sie verhaftet?
Nee, ich war schnell genug.
Wer sich eine eigene Meinung zum Interview bilden möchte, kann dies auf dem YouTube-Kanal Der Ne Wahl tun. Denn hier wurde das Interview in voller Länge gespeichert.
Schon immer ist der Hund des Menschen bester Freund. Wir möchten dir nun des Menschen neuen besten Freund vorstellen. Bühne frei für Chip. Chip ist ein Roboterhund, der viel mehr ist als nur ein cooles Spielzeug. Chip ist ein interaktives Haustier und freut sich, wenn du nach Hause kommst. Mit dem Smartband weiß Chip immer ganz genau, wo du bist. Und freut sich, wenn er in deiner Nähe ist.
Für mich klingt das, was in dieser Werbung zu dem Robohund Chip erzählt wird, eher unheimlich als nach einem guten Kinderspielzeug. Tatsächlich ist es aber ein Spielzeug, was sich relativ großer Beliebtheit erfreut und sich einer Gruppe von neuen Toys, von neuen Spielzeugen anschließt, die immer mehr entwickelt werden, die sich immer mehr in Kinderzimmern verbreiten, und zwar digitales Spielzeug und leider auch digitales Spielzeug mit vielen Sicherheitslücken. Wir haben hier gerade gehört, dieser Roboterhund, der hat einiges drauf, einiges, was man einem Spielzeug nicht zumuten würde und eigentlich auch nicht zumuten will. Die Stiftung Warentest beschreibt den Robohund-Chip folgendermaßen: Bellender Roboterhund mit ungesicherter Bluetooth-Verbindung. Fremde können ihn fernsteuern, falls das Smartphone der Eltern nicht bereits mit Chip verbunden ist. Keine Login-Daten nötig. Der Hund hört auf Befehle, folgt seinem Ball oder dem Besitzer. Verbindung über Bluetooth. Detailreiche Infos zum Smartphone gehen an einen Drittanbieter. Tracker werden gesetzt. Android-App überträgt zudem die Geräteidentifikationsnummer des Smartphones sowie den Namen des Mobilfunkanbieters an Dritte. Das klingt nach keinem Gegenstand, den man im eigenen Haus haben will, weder die Eltern noch das Kind oder die Kinder. Die Stiftung Warentest, die hat sich jetzt verschiedenen Spielzeugen gewidmet, nennen die unter anderem auch die Spione im Kinderzimmer aus den gerade gehörten Gründen. Diese neue Studie, dieser neue Test, den die Stiftung Warentest da ermittelt hat, der deckt einiges auf und hat so einiges an Spielzeugen vielleicht eher auf die rote Liste für Eltern gesetzt. Insgesamt 7 Smart Toys, sogenannte Smart Toys, wurden hier untersucht und die Ergebnisse sind so gut wie immer kritisch ausgefallen. Der Roboterhund Chip, der lässt sich hier mit dem Smartphone kapern, aber der ist auch nicht der einzige. Es wurde nicht beurteilt, wie pädagogisch sinnvoll, unterhaltsam oder vielseitig diese Spielzeuge sind, obwohl das auch alles drei eher zweifelhaft ist. Es ging es nur um die Verbindungssicherheit und das Datensendeverhalten. Also das Positive zuerst: keine App sendet Daten ohne Transportverschlüsselung, erfasst den Standort oder die Adressbucheinträge des Smartphones. Doch insgesamt täuscht die niedliche Gestaltung der Spielzeuge darüber hinweg, dass sie mitunter wie Spione im Kinderzimmer agieren. Um mit den Kleinen zu kommunizieren, da nehmen sie mit integriertem Mikrofon auf, was die Besitzer sagen. Und diese Tondateien, die werden dann oft über das Internet an die Server der Anbieter geschickt und dort gespeichert. Viele Programme senden auch den Namen und den Geburtstag des Kindes an Anbieter-Server. Also insgesamt sind die Daten des Kindes nicht gut mit solchen Smart Toys aufgehoben und das kommt nur noch auf die Gefahr obendrauf, die sowieso schon besteht dadurch, dass man sich einfach einhacken kann, dass beispielsweise Nachbarn einfach auch Nachrichten an die Kinder schicken können, zum Beispiel über den Toy-Fi-Teddy. Wäre das möglich? Ein Teddy, der Sprachnachrichten übermitteln kann, sich aber leider auch leicht hacken lassen kann.
Imagine a magical teddy that lets you stay in touch with loved ones from anywhere in the world. Toyfy Teddy gives cloud technology a heart. Using our free app, record your voice message.
Hi, honey, I'll be home soon.
A glowing heart, the touch of a paw.
Hi, honey, I'll be home soon.
Press Teddy's paw to record a return message.
I miss you, Daddy.
Toyfy Teddy, keeping families, grandparents, and friends connected from anywhere in the world. Toyfy Teddy, in stores now.
Dieser Toyfy-Teddy, das ist also einer, der dann Sprachnachrichten empfangen und abschicken kann, indem man auf die Pfote des Bären drückt. Auch der mit einer ungesicherten Bluetooth-Verbindung, die auch Fremde nutzen könnten, um dem Kind Sprachnachrichten zu schicken. Das alles ist keine schöne Sache. Das findet übrigens auch die Grünpolitikerin Renate Künast. Die hat auf diese Stiftung Warentest-Studie reagiert und meinte, da das Kinderzimmer darf kein Einfallstor für Ausspähung sein. Sie ist auch Vorsitzende des Ausschusses für Verbraucherschutz und meint als solche auch, dass Kinder besonders schutzbedürftig seien. Aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Grünen geht zudem hervor, dass die Bundesnetzagentur bereits 160 Verfahren eingeleitet und 400 Angebote gelöscht habe, weil diese illegale Spionagegeräte seien. Die Kinderspielzeuge in den Kinderzimmern, die eigentlich der Unterhaltung dienen sollen und schön Spaß machen sollen. Das ist also nichts, was man den eigenen Kindern vielleicht zumuten will und auch nicht sich selber. Diese Smart Toys auf der Seite von Stiftung Warentest kann man nochmal alle nachlesen, alle Bewertungen der einzelnen Spielzeuge mit dabei. Übrigens auch noch der IQ Intelligent Robot, der Toyfy Teddy, der Wowie-Chip, über den wir hier gerade geredet haben, und noch vier andere. Also vielleicht muss es auch nicht unbedingt digitales Spielzeug sein. Vielleicht ist es auch viel fantasiefördernder, kreativitätsfördernder und natürlich auch sicherheitsfördernder, analoge Spielzeuge im Kinderzimmer unterzubringen. Soweit hier auch schon wieder die Mediennachrichten von Radio Korax. Die könnt ihr heute vielleicht auch noch einmal hören, wenn ihr noch mal darauf Lust habt oder einen Teil verpasst habt. Das geht in allen tagesaktuellen Magazinen, aber auch auf radiokorax.de, wenn sie dann hochgeladen sind. Und nächste Woche geht es dann um die gleiche Uhrzeit wieder mit neuen frischen Mediennachrichten weiter. Ich verabschiede mich hier und gebe zurück ins tagesaktuelle Programm.